Thema, was Jan letzte Woche begonnen hat, nämlich über die Heiligkeit Gottes zu sprechen. Das ist gar nicht so einfach, weil Gottes Heiligkeit eigentlich unaussprechlich ist. Es gibt eigentlich gar keine Worte, um Gottes Heiligkeit zu beschreiben. Und Jan hat in dieser ersten Predigt auch die Frage aufgeworfen, ob wir vielleicht Gefahr laufen, den heiligen Gott nicht mehr im Blick zu haben. Die Heiligkeit Gottes ist da. Ich finde, wenn Gott nicht heilig wäre, dann wäre er es auch nicht wert, angebetet zu werden. Wenn Gott nicht heilig wäre, dann wäre er nicht Gott. Aber die Frage ist für uns, haben wir diese Heiligkeit im Blick? Haben wir Gott im Blick, dass wir sagen, wir suchen das, wir suchen dieses Göttliche, was er in unser Leben bringen will? Ja, haben wir Gott im Blick? Und das ist eine wichtige Frage, denn wir brauchen Gottes Heiligkeit. Das ist eine Grundwahrheit. Ohne das sind wir eigentlich auch nur ganz normal und haben es eigentlich nicht besser als andere Leute. Und der Mensch ist schließlich nicht der Schöpfer, sondern er ist bloß ein Geschöpf. Das heißt, von sich aus hat er die Heiligkeit nicht in sich. Hat Jan auch gesagt. Und dem Menschen fehlt infolgedessen etwas, wenn er in seinem Glauben oder auch in seinem Leben nicht den heiligen Gott als Gegenüber hat. Das fehlt dem Menschen. Und wieso ist das so? Der Mensch ist genau selber nicht der Schöpfer. Und darüber hat C.S. Lewis nachgedacht. Ein Mann ist schon verstorben, der hat viel darüber nachgedacht. Welche Gründe gibt es eigentlich, welche guten Gründe, über die man auch sprechen kann, für den Glauben an Jesus Christus. Welche guten sachlichen Argumente, wenn man so will, gibt es dafür? Und hat Folgendes gesagt, sinngemäß, selbst der gottloseste, verkommenste Mensch, der vielleicht kriminell ist, der unmoralisch in allen seinen Handlungen ist, selbst der hat eine Idee davon, einen Begriff davon, was ist gut und böse. Der weiß schon, was gut und böse ist. Er ist vielleicht nicht gut, aber er weiß, was gut und böse bedeutet. Er weiß, was die Begriffe von richtig und falsch sind. Jeder Mensch hat solche Begriffe in sich, selbst dann, wenn er weit entfernt davon ist, wenn er ein total gottentferntes Leben führt. Und in, man möchte sagen, jeder Hinsicht eben kein gutes Leben führt, nach moralischen Begriffen, wie wir das vielleicht nennen würden. Das steckt in uns Menschen drin. Es ist sozusagen so wie ein Rest von dem drin, wo wir eigentlich herkommen, dass Gott uns geschaffen hat als ja, zu seinem Ebenbild. Und es steckt in uns Menschen drin, dass wir noch eine Grundidee davon haben, selbst wenn wir ganz weit davon entfernt sind. Warum suchen Menschen nach einem Sinn in ihrem Leben? Weil sie ihn verloren haben. Diese Gewissheit, das ist meine Kompassnadel, das ist sozusagen die Orientierung, die definiert das Koordinatensystem meines Lebens. Danach suchen Menschen. Menschen haben da eine Sehnsucht, die steckt in ihnen drin. Und ich bin überzeugt, Heiligkeit ist genau das, wo wir im Grunde unseres Herzens alle hinwollen. Ich behaupte sogar, wo die allermeisten Menschen hinwollen, egal was sie glauben, nicht nur wir. Wo alle Menschen hinwollen. Es steckt eine Sehnsucht in uns, dieses Schönste, das Größte, Erhabenste, Vollkommenste, Freudvollste und Liebevollste zu erreichen, das es überhaupt gibt. Es steckt so eine Sehnsucht drin, diese Herrlichkeit irgendwie zu erreichen. Es ist ein Ziel von allen Menschen. Diesen wahrhaft paradiesischen Zustand, wo es keine Not gibt, wo es kein Leid gibt, wo es keinen gibt, der böse Hintergedanken hat irgendwie, wo es einen Haken gibt an allem, sondern wo einfach alles in Ordnung ist. Das ist eine Sehnsucht, die wir alle haben. Im Grunde ist es eine Sehnsucht, die sich danach sehnt, das wieder zu bekommen, was seit Adam und Eva verloren gegangen ist. Und wir wollen heute anschauen, was passiert, wenn wir mit der Heiligkeit Gottes in Berührung kommen? Über die Heiligkeit an sich, wie wir sie uns vorstellen können, was die Bibel darüber zum Teil sagt, hat Jan letzte Woche gesprochen. Aber was passiert nun, wenn wir mit dieser Heiligkeit in Berührung kommen? Und wir haben eine Bibelstelle für heute, die hat Jan letzte Woche, glaube ich, auch schon genannt. Die lese ich uns mal vor. Das ist aus dem Jesaja, Prophet des Alten Testaments, Kapitel 6, die ersten 8 Verse. Und ich beginne mal damit. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Also ist die Rede von Jesaja, wie er das schildert. Er, Gott, saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim, jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt. Da sagte ich: Mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu ihm. Er hielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zunge vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Dann hörte ich den Herrn fragen: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte: Hier bin ich, sende mich. Soweit der Text, ich bete nochmal. Gott, wir brauchen jetzt deine Gnade, Herr. Wir wollen über deine Herrlichkeit nachdenken, über deine Heiligkeit nachdenken. Wir brauchen deine Gnade, dass dein Heiliger Geist uns unser Herz aufschließt. Herr, wir haben keine passenden Worte dafür. Aber du kannst uns die Augen unseres Herzens öffnen, Herr. Deine Heiligkeit zu sehen, etwas zu ahnen von dem, was sich offenbart, was du an dir hast. Gib du uns deine Gnade, Herr, zum Hören, zum Sehen und mir zum Reden. Amen. Vorhin, als wir schon davon gehört haben, wie Jürgen davon sprach, mit dem Beamer-Dienst und so weiter, da habe ich gedacht, Mann, da gibt es ja einige Sachen, die plötzlich heute dran sind, die habe ich mir nicht ausgedacht. Und wenn euch das jetzt so vorkommt, als käme euch manches bekannt vor, dann denke ich, ich habe es nicht geplant. Also es passt sonderbarerweise einiges zusammen heute. Dazu gehört, dass wir manche Dinge nicht sehen können, sondern mit den Augen des Herzens sehen müssen. Also wir haben diese 8 Verse gerade gelesen und wollen uns einfach nochmal angucken, was sagt das? Was passiert da mit Jesaja in diesem Fall? Was passiert dadurch, dass er dem heiligen Gott begegnet? Wie ist die Situation? 1. Vers: In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Das war zu einer Zeit, als eben König Usia starb, ungefähr, man weiß es einigermaßen genau, muss das Jahr 739 vor Christus gewesen sein. Zu der Zeit hat Jesaja gelebt. Und er hat diese Vision gehabt, das war ja eine geistige Vision, so dass er plötzlich eine Sicht, eine Offenbarung hatte von einer geradezu himmlischen Situation. Er war quasi im Geiste in den Tempel Gottes versetzt. Und Gott saß dort auf seinem Thron und das heißt dort, er saß auf einem hohen Thron und war erhöht. Das heißt, Jesaja steht da, sieht den Thron, der ist an sich schon hoch, so zum Aufschauen, und er war nochmal zusätzlich erhöht. Eine Situation, er stand so, ich bin ganz klein und da ist der große, herrliche Gott vor mir. Und dann heißt es dort, der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Das ist schon irre. Also man kennt das vielleicht wie so Königsumhang und man sagt ja, je länger die Schleppe ist, desto höher ist die Königswürde. Ja? Und das gibt es so, wirklich so, ne? Je länger die Schleppe ist, desto höher ist sozusagen die Würde, die sie ausdrückt. Und diese Schleppe, sagen wir mal, des Gewandes von dem König ist so lang, dass sie den ganzen Tempel ausfüllt. Also größer ist das für Jesaja überhaupt nicht mehr vorstellbar. Der steht, im Grunde genommen steht der in einem Meer aus Saum, aus Stoff, aus dieser Schleppe. Die Herrlichkeit des Herrn füllt buchstäblich jeden Quadratmeter. Und jetzt heißt es weiter, über ihm schwebten Seraphim, jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zweien ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Diese Seraphim sind Engelwesen, Engel Gottes, die über dem Herrn schwebten und diesen sozusagen aus der Luft heraus so flankierten, so um ihn herum und über ihm schwebten. Und das heißt, dass sie bedeckten ihre Gesichter. Auch das ist ein Ausdruck so, um die Herrlichkeit des Herrn nicht direkt anzublicken, weil sie so überwältigend groß ist, dass selbst diese Engelwesen gar nicht in der Lage sind, sie so einfach so unverdrossen anzustarren. Und sie bedeckten gleichzeitig ihre Füße, was ausdrückt, dass sie ihre eigene Niedrigkeit anerkannten. Das ist eine symbolische Geste dafür. So ist diese Situation. Jesaja steht da, sieht den herrlichen Thron mit Gott darauf, sieht diese Fülle Gottes durch den im ganzen Tempel, sieht diese Engelwesen dort schweben. Und diese Engelwesen riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Auch die Engelwesen beteten Gott an. Sie preisen seine Herrlichkeit die ganze Zeit. Heilig, heilig, heilig. Diese dreifache Wiederholung müssen wir uns eigentlich vorstellen wie so eine Steigerung. Heilig, heiliger, am heiligsten. Am allerheiligsten. Überhaupt. Nicht mehr steigerungsfähig. Gott ist der Allerheiligste überhaupt. Und das ist deshalb nicht einfach nur eine Wiederholung, sondern es drückt einfach diese absolute, höchste Heiligkeit aus, die es überhaupt gibt. Und diese Heiligkeit füllt die Erde. Da kann man zwei Bilder drin sehen. Einerseits in dem Sinne, dass man sagt, die Herrlichkeit Gottes drückt sich aus und wird offenbar in der Schönheit und Kreativität, die man in der Erde beobachten kann. Dass Gottes Heiligkeit sozusagen fast schon Gestalt gewonnen hat, indem Gott diese herrliche Erde mit allen verschiedenen Landschaften und so weiter geschaffen hat, diese höchste Kreativität und Vollkommenheit und Schönheit. Die drückt aber auch aus, dass diese Heiligkeit groß genug ist, die ganze Erde zu füllen. Dass diese Heiligkeit wirklich so unermesslich ist, dass kein Ort von ihr unerreicht bleiben muss. Vielleicht sind wir Menschen manchmal wie unter einem Schleier und sehen sie nicht. Und dieser Schleier muss erst weggenommen werden, aber groß genug ist diese Heiligkeit, sie füllt die ganze Erde. Und nun, dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Ich denke, wenn man sich das vorstellt, diese Engel, die waren da, haben da geschwebten quasi im Raum, riefen dieses Gotteslob aus und der Tempel wurde erschüttert von diesem Gotteslob. Das muss ein gewaltiges Gotteslob gewesen sein. Man denkt so, der Engel so, ja, so ein kleines, bom, 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 so ein kleiner, so, der da Pfeile auf einen schießt, so wird das ja so comic-mäßig so ganz gerne gezeichnet. Aber das muss gewaltig gewesen sein, was alleine diese Engel drauf hatten, was die für eine Wahnsinnskraft da reingebracht haben, den Gott zu loben, dass der Tempel zitterte. Und wenn das da wirklich steht, die Fundamente der Vorhalle erzitterten, da muss man sich das mal vorstellen, Jesaja hat einen Tempel vor sich. Ja, der weiß das, das sind aus solchen Steinquadern, massive Steinquader, wurde der Tempel gebaut. Und wenn so ein Fundamentblock da einmal liegt, dann liegt er da. Dann zittert der nicht mal eben, dann liegt der da fest, unbeweglich. Da braucht man, ich weiß nicht wie viele Leute, um so einen Stein zu bewegen. Und das Gotteslob der Engel bringt den ganzen Tempel zu erschüttern, bis in die Grundfesten. Und Jesaja steht einfach nur da und denkt, wen wundert es, dass auch er komplett erschüttert ist durch diese Erfahrung? Und da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den Gott, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Und das Erleben der Herrlichkeit und Majestät Gottes, dieses strahlenden Glanzes, diese Erhabenheit, das lässt Jesaja seine eigene Unvollkommenheit erkennen, seine eigene Unheiligkeit. Das sieht er plötzlich ganz klar und er drückt das so aus mit unreinen Lippen. Das heißt, auch sein Herz ist unrein. Das ist eine Aussage auch im Neuen Testament so. Wenn das Herz unrein ist, dann kommt das auch aus dem Mund raus. Und das unreine Lippen, das heißt, er ist auch von innen heraus, er hat diese Heiligkeit nicht. Das erkennt er klipp und klar. Und ebenso erkennt er das für sein ganzes Volk. Er sieht plötzlich, die sind alle unrein, die können alle nicht vor Gott bestehen. Mich berührt das, muss ich sagen, dass Jesaja an dieser Stelle auch sorgenvoll an sein Volk denkt. Das hat ihn genauso betroffen davon. Und er erkennt das und merkt, was habe ich schon zu geben? Und sein Stolz und Hochmut zerbricht. Sein Ego zerbricht. Wie mag Jesaja vorher gedacht haben? Vielleicht ja so, eigentlich bin ich doch ein ganz anständiger Mensch. So, ich kleide mich einigermaßen normal, zahle meine Steuern regelmäßig und gestern habe ich sogar den Hund meines Nachbarn gestreichelt. Ist jemand, der so eigentlich, ja, eigentlich bin ich doch ganz okay. Vielleicht. Und dann kommt er in diese Situation und all das bricht zusammen, weil er merkt, nein, vor dem heiligen Gott in diesem Angesicht sieht es anders aus. Da sehe ich wirklich, wie es in meinem Herzen ist. Meine ganze Selbstsucht, alles was, diese Ich-Bezogenheit, das bricht alles zusammen. Ist nichts mehr wert. Und diese Situation mit Leuten, die zerbrochen sind, die innerlich zermürbt sind, die vielleicht zerknirscht sind, so die irgendwie merken, ich bin nicht okay, das ist ein ganz gefährlicher Punkt. An diesem Punkt setzen ganz viele Religionen nämlich an. Wenn ihr gestern auf dem Stadtfestgottesdienst wart, dann habt ihr da Jürgen auch ein Stück weit drüber reden hören. Die Religionen setzen da an, wo der Mensch merkt, er ist innerlich zermürbt, er ist eben zerknirscht, er ist irgendwie ohnmächtig. Und die Religionen, die sagen, ja, ist so, aber da ist das Heilige, wo du hin willst. Und jede Religion hat ja irgendwelche Heiligtümer. Man kann das schön Leuten vor Augen malen, was es für Heiligtümer gibt, wo man hin will, die erstrebenswert sind, irgendein Status, einen Zustand, den man erreichen möchte. Und dann sagen die Religionen ganz einfach, es gibt hier so und so viele Gebote, sagen wir 1000 Stück, die musst du bloß halten. Und versuchst du diese Gebote zu halten und sagst, ja, ich fühle mich aber noch gar nicht besser. Ja, jetzt gibt es ja auch noch ein paar kultische Vorschriften. Also zum Beispiel, wie oft pro Tag du irgendwo in irgendeine Himmelsrichtung beten musst, zu welchen Uhrzeiten. Hast du das auch alles gemacht? Ja, muss ich vielleicht nochmal ran. Macht er das? Fühle mich immer noch nicht besser. Ja, aber hast du es denn auch innig genug gemacht? Und du schaffst es immer wieder, die Leute irgendwie zu beschwichtigen und zu sagen, ja, dann musst du noch mehr machen. Dann hast du noch nicht genug. Und das knechtet Menschen. Und es verschafft keine Hoffnung. Es ist eigentlich eher immer frustrierender. Es ging dem Volk Gottes ja auch so. Sie hatten das Gesetz und haben gemerkt, irgendwann, wir können das hier gar nicht erfüllen. Aber jetzt kommt etwas, das keine Religion kennt, was es nur bei unserem Gott gibt. Was jetzt nämlich passiert. Doch einer der Seraphe flog zu mir, erhielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Da bleiben wir erstmal stehen. Es passiert also Erstaunliches. Obwohl Jesaja seine eigene Unwürdigkeit doch gerade selbst bekannt hat, fliegt einer der Seraphengel, der vorher noch mit seinem Gotteslob den Tempel zum Zittern gebracht hatte, zu ihm und wendet sich ihm zu. Dieser Engel Gottes wendet sich plötzlich Jesaja zu. Jesaja bekommt eine Aufmerksamkeit. Er alleine oder er als einzelne Person. Und was hier über 700 Jahre vor Christus passiert, ist im Grunde genommen das perfekte Bild für Jesus. Dass Gott sagt, ich sende jemanden, der auf dich zukommt. Das gibt es nirgendwo in keiner Religion. Dass Gott sagt, ich komme auf den Menschen zu. Nee, Gott bleibt schön da oben. Und ich kann mich kräftig bemühen, da anzukommen und werde es aber nie schaffen. Und Jesus sagt, aber ich komme zu dir. Das perfekte Bild schon 739 Jahre vor Jesus. Mich berührt das stark, dass durch Jesus Gott auf die Menschen zukommt. Und Jesus verließ sogar diese heilige Umgebung, wenn man so will, diesen himmlischen Tempel, den wir gerade im Bild sehen, um auf die Menschen zuzukommen, auf die unheiligen Menschen. Man könnte jetzt fragen, war Jesus eigentlich heilig? Preisfrage, war Jesus heilig? Wenn man Jesus sich so angeguckt hat, also wir lebten ja jetzt ja nicht zu seiner Zeit, aber von dem, was wir von ihm wissen, wie er auf der Erde rumgelaufen ist, warum hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen? Weil die dreckige Füße hatten. Und er selbst auch. Die sind den ganzen Tag durch den Staub gelatscht. Der hockte auf dem Boden im Staub und malte mit seinem Finger irgendwo in der Erde, sagt die Bibel an einer Stelle. Jesus ist in einer absolut unheiligen, unperfekten Umgebung unterwegs gewesen. Aber er hat seine Heiligkeit mitgenommen. Die Heiligkeit, die ihn antrieb, die Heiligkeit des Herzens, die er von Gott mitgebracht hatte. Und wir merken darin, Gott geht auf uns zu, Gott sucht die Beziehung zu uns. Unerhört. In vielen Religionen unerhört, dass ein Gott tatsächlich sich auf den Weg macht und zu uns niedrigen Geschöpfen die Beziehung sucht. Das ist schon im Alten Testament und man sieht daran, das Herz Gottes schlug damals schon genauso. Das war alles in seinem Plan. Irgendwann kam Jesus und hat das sozusagen zum Sehen und Anfassen gebracht. Aber Gottes Herz schlug schon im Alten Testament genauso, dass er sagte, ich will auf die Menschen zugehen. Und jetzt heißt es weiter, mit der Kohle berührte er meinen Mund und sagte, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Wieder das perfekte Bild für Jesus. Was ich jetzt getan habe, hat dafür gesorgt, dass deine Schuld getilgt ist und deine Sünden vergeben sind. Die Kohle ist so ein Symbol so vom Rauchopferaltar, so ein Symbol des Läuterungswerks und drückt vielleicht auch aus, wenn ich mir vorstelle, ich halte eine heiße Kohle an meine Lippen, das brennt, das tut weh. Aber Buße tut manchmal weh. Das ist nicht schlimm. Und Jesaja erfährt dadurch Vergebung. Jesaja erlebt, dass dieses Schuldbewusstsein, was ihn vorher hat zusammenbrechen lassen, plötzlich nicht mehr diese Grundlage ist. Das hat keine Grundlage mehr, weil er Vergebung bekommen hat. Weil seine Schuld nicht mehr zwischen ihm und Gott steht. Und da passiert was und er kann plötzlich aufrecht vor Gott stehen. Und das ändert alles bei ihm. Alles. Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Komische Situation eigentlich. Mein Gott wird ja nicht fragen, hör mal Leute, wir haben da eine Stelle zu vergeben. Hat jemand mal einen Tipp, wen wir da mal fragen könnten? Nee, Gott wusste natürlich, wen er senden wollte. Aber er gab Jesaja jetzt die Gelegenheit, darauf zu antworten. Jesaja hat sich dann entschieden, darauf zu reagieren. Und wir können festhalten, durch diese vorangegangene Hinwegnahme seiner Sünden hat Jesaja die verlorene Heiligkeit zurückgewonnen. Den verlorenen Kontakt oder das Trennende zu seinem Gott. Und so ist er nun zu einem brauchbaren Werkzeug für Gott geworden. Das ist das, was Jesaja erlebt hat. Und wenn man nachher weiterliest im Jesaja, dann heißt es, dass er dem Volk als Prophet, er ist ja als Prophet berufen worden, durchaus unangenehme Sachen sagen sollte. Er soll die Leute ermahnen, weil sie eben genau auch vergessen haben, Gott ernst zu nehmen. Aber er hat gesagt, hier bin ich. Und dieses hat alles in seinem Leben geändert, diese Berufung. Vorher sagte er vielleicht, ja, nee, ich bin eher so der schüchterne Typ, so eher zurückhaltend und so. Und dann, dass er plötzlich die Heiligkeit des Herrn vor sich sieht, macht ihn noch kleiner. Und jetzt geschieht etwas mit ihm, indem er verwandelt wird regelrecht durch diese Begegnung und plötzlich sagt er, hier bin ich. Komplette Umkehr in seiner Lebensrichtung. Was ist hier passiert? Erstens, das Erleben der Heiligkeit Gottes. Das sind diese ersten Verse aus dem Tempel, wo er die Situation schildert. Zweitens, die Erkenntnis der eigenen Unheiligkeit. Erstens heiliger Gott, zweitens ich bin unheilig, also dieser Zusammenbruch. Drittens die Erfahrung der Vergebung und Befreiung. Und viertens dann Entscheidung zu Nachfolge und Dienst. Das hat Jesaja gemacht. Gott hat die Dinge geordnet. Hier ist plötzlich eine klare Entwicklung zu sehen. Und Jesaja hat eine neue Richtung in sein Leben bekommen durch dieses Erlebnis. Und fortan ist er als Prophet auch unterwegs und tut diesen Dienst. Und durch die Begegnung mit dem heiligen Gott sollen auch wir eine neue Sicht bekommen. Eine Sicht, in welchem Verhältnis stehe ich ja jetzt wieder zu meinem Schöpfer? In welchem Verhältnis stehe ich zu meinem Schöpfer, zu meinen Mitmenschen? Was ist Gott, was ist seine Gemeinde, sein Leib? Wie sich es in unserer Zeit jetzt als christliche Gemeinde ausdrückt, wo stehe ich da drin? Da hat jeder seinen Platz. Und das sagt das Neue Testament ja auch zum Beispiel in der Bergpredigt, sagt Jesus, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann werde ich euch alles andere dazu tun. Also, ändere dein Leben dahingehend, dass du sagst, an erster Stelle steht für mich Gott. Und wenn ich das tue, dann kann ich wissen, dass Gott mir alles, was ich selber brauche, auch geben wird. Brauche ich mir keine Sorgen mehr drum zu machen. Also für uns Christen bedeutet diese neue Sicht, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin in Jesus und Jesus ist in mir, sagt das Neue Testament. Ich darf ein Teil seines Leibes sein, seiner Gemeinde. Und ich darf dazu beitragen, dass seine Herrlichkeit oder Heiligkeit auf dieser Erde sichtbar wird. Wie sie Jesaja. Weil ich erkenne, dass meine Mitmenschen es genauso brauchen. Diese plötzliche Überzeugung, so, wo ich auch sagte, so, Mensch, Jesaja, der sieht auch mit Bedauern, sein ganzes Volk ist genauso betroffen wie er. Die Menschen um ihn herum, die er sonst kennt, seine Nächsten oder seine auch entfernteren Bekannten und so weiter, alle sind genauso angewiesen. Und das macht so viel aus, dass diese Veränderung im Leben passiert, so wie Jesaja sie erlebt hat. Und keiner von uns kann ohne diese Veränderung eigentlich richtig Christ leben, Christ sein Leben. Und ich habe mich gefragt, was verhindert eigentlich, dass genau dieses geschieht, das, was wir von Jesaja gehört haben? Es gibt, glaube ich, zwei Dinge, die verhindern können, dass wir durch die Heiligkeit Gottes verändert werden. Das eine ist, dass wir überhaupt gar nicht erst so nah an Gott herankommen, dass uns seine Heiligkeit wirklich berührt. Dass dieses Erlebnis, was Jesaja im himmlischen Tempel so im Geiste hatte, dass wir das gar nicht haben. Dass wir wir können vielleicht auch sagen, an Gottes Herz kommen, dass uns seine Heiligkeit und seine Liebe wirklich berührt. Das kann passieren. Und eine zweite Sache, die das verhindert, dass da diese Folge draus entsteht, könnte meines Erachtens sein, indem wir zwar sozusagen den geistigen oder geistlichen Kick suchen, das sage ich mal so ein bisschen provozierend, den geistlichen Kick suchen, so wow, ich voll hier den schockigen Gott so hier einmal richtig durchschütteln lassen, will ich wohl begegnen, cooles Event so, cooles Erlebnis. Aber als es dann darum geht zu sagen, hier Jesaja, wen soll ich rufen? Da sagt man, ach nee, bin ich nicht so. Also, hab heute schon was Besseres vor. Ich übertreibe vielleicht, aber man kann das machen. Dass man merkt, ich erlebe eine total geniale Situation und wenn es dann darum geht zu sagen, ja, und jetzt, fragt Gott, was machst du jetzt damit? Nichts. Vielleicht ist heute der Tag, an dem du dich entscheiden solltest, an dieser Stelle umzusteuern. Es ist traurig, wenn man nicht den heiligen Gott ins Blickfeld rückt und wenn er nicht unser Antrieb ist. Und wenn ich sage, der Tag, an dem man eine Entscheidung trifft, dann bedeutet das wirklich, ja, sich zu entscheiden. Natürlich ist das, was da passiert, fast so zwingend gewesen, dass ja, Jesaja das erlebt hat. Aber letztlich musste er auch eine Entscheidung treffen. Und Gott hat ihn gefragt. Und Jesaja hätte auch anders antworten können. Und eine Entscheidung treffen ist nicht immer leicht. Ich bin beispielsweise gar nicht sehr entscheidungsfreudig. Ich bin so ein Typ, so, der immer denkt, ja, wenn man sich für dies entscheidet, das andere hat ja auch so seine Berechtigung. Und ich muss manchmal schon ziemlich lange mit Sachen für mich arbeiten, um für mich eine Klarheit zu kriegen, das ist jetzt der Weg, für den ich mich entscheide. Aber zwei Entscheidungen habe ich mit großer Entschlossenheit getroffen. Das eine ist die Entscheidung für Jesus, 1996. Da habe ich gesagt, komme was wolle, davon gehe ich nicht mehr weg. Egal was passiert. Und die zweite ist die Entscheidung für meine Frau. Komme was wolle, zu der halte ich. Alle anderen Entscheidungen sind nicht so mit so großer Entschlossenheit getroffen worden, fürchte ich in meinem Leben. Aber diese beiden Entscheidungen, da muss ich sagen, das habe ich mir sozusagen hinter die Ohren geschrieben, das gilt, das will ich nie wieder rufen. Und manchmal braucht es solche Entscheidungen, sonst geht es nicht weiter. Wenn man sich nicht für, in diesem Fall auch für Gott entscheidet, für den Weg, ne, wie ein Ehepartner, für den Weg, ich will mein Leben mit dir gehen, dann wird er auch sagen, ja und? bisschen unzuverlässig vielleicht oder so. Wovon soll ich jetzt ausgehen? Wovon soll ich jetzt, kann ich jetzt mit dir rechnen? Kann ich mich auf dich verlassen? Und Entscheidungen sind wichtig für unser Vorankommen im Glauben. Für unser Wachstum in der Beziehung zu Gott. Natürlich ist klar, Gott ist unser Vater und ich darf sein Kind sein. Und das bleibt auch so. Aber in dieser Beziehung zu Gott, die eine Vater-Kind-Beziehung ist, ist ja mit den natürlichen Eltern auch nicht anders. Trotzdem, obwohl meine Eltern noch meine Eltern sind, wachse ich ja. Und immer werde ich erwachsen. Und wenn ich mit 20 immer noch auf dem Schoß meiner Eltern sitze und mich füttern lasse, dann stimmt doch irgendwas nicht. Und so glaube ich, dass die Beziehung zu Gott ja auch wachsen soll, dass wir dahin kommen sollen, hallo, selbst eigenverantwortlich eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich reagiere darauf. Ich begegne Gott nicht nur, ich suche nicht nur den Kick, sondern ich reagiere darauf. Und Gott sagt, werde erwachsen im Glauben, nimm zu an Reife. Und es gibt so einige Erfahrungen, wenn man in der Bibel liest. Ich habe zum Beispiel letztens das Buch Hiob gerade gelesen, diese sogenannte Hiobsbotschaft, dass er wirklich ein treuer Mann war, der Gott vertraut hat und der sehr gesegnet war. Dann hatte er 7 Söhne und 3 Töchter und tausende Stück verschiedene Arten von Vieh und die ganzen Knechte und Mägde dazu. Und dann kriegt er immer die Botschaft. Die sind alle erschlagen worden und inklusive der eigenen Kinder. Und was sagt Hiob? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Gelobet sei der Name des Herrn. Er hat das nicht für selbstverständlich erachtet, dass er immer nur auf der Sonnenseite des Lebens ist, sondern er hat gesagt, wow, ich habe so viel Segen schon genossen. Und wenn ich jetzt auch mal einmal nicht jetzt die volle Packung für mich kriege, hat das noch lange nichts zu bedeuten, dass Gott nicht trotzdem noch der Herr ist und dass ich ihm nicht trotzdem noch ehren sollte. Und diese Reife zu erlangen, das will Gott, dass wir in unserem Leben weiterkommen, dass wir in eine Verantwortung kommen. Und dafür brauchen wir immer wieder seine Heiligkeit. Nur unter dem Licht der Heiligkeit Gottes, der wir immer wieder neu begegnen müssen, können wir zur besten Version unserer selbst werden, hat mal jemand gesagt. Und mir geht es so, als ich darüber nachgedacht habe, so, ich habe so ein schwarzes Polohemd, das habe ich immer ganz gern getragen. So schwarz macht ja schlank, trägt man dann vielleicht mal ganz gerne. Und dann habe ich das auch häufig getragen und je länger ich das also hatte, desto mehr wurde aus dem Schwarz so ein Grau. Und immer dachte ich, das ist also so, ja gut, also irgendwo draußen rumlaufen, so freizeitmäßig geht wohl, aber jetzt ab einem gewissen Punkt denke ich so, sieht das dann schon ein bisschen grau aus. Also wenn ich da irgendwie, also im bestimmten Umfeld dachte ich, fühle ich mich damit gar nicht mehr so wohl. Und dann, was haben wir gemacht? Nachgefärbt. In die Waschmaschine so ein Färbemittel mit reingetan und schon kam da wieder richtig knalle, also frische, satte Farbe rein. Und ich glaube, so ist es mit uns auch. Wir müssen zu Gott gehen oder wir wollen auch zu Gott gehen, damit er auf uns abfärbt, damit seine Heiligkeit auf uns abfärbt. Mose hat das ja erlebt, also es gibt nicht viele Leute, die im wahrsten Sinne des Wortes einen Heiligenschein hatten, wie die Bibel erzählt. Mose kam vom Berg runter, wo er die 10 Gebote empfangen hatte und der hatte so ein Strahlen, dass er sich sozusagen einen Umhang umlegen musste, weil seine eigenen Leute ihn kaum noch angucken konnte vor lauter Strahlen. Und von Jesus wird es auch erzählt auf diesem Berg der Verklärung, da wo seine 3 engsten Jünger mit ihm unterwegs waren und plötzlich wurde er immer heller wie so ein Lichtgestalt. Also echt ein sichtbares Strahlen, genauso hat er entwickelt. Und die empfangen etwas, was sie mitnehmen. Also Mose hat das ja regelrecht mitgetragen und das hat erst nach und nach wieder nachgelassen. Und diese frische Farbe, wenn man das so will, sollen eigentlich wir alle mitnehmen. Immer wieder zu Gott gehen und sagen, hier einmal frische Farbe drauf, einmal nachfärben, einmal Gott auf uns abfärben lassen in seiner Heiligkeit. Das heißt, wir müssen immer wieder zu ihm gehen, immer wieder ihn suchen. Und an dieser Stelle gibt es 2 Fragen, die ich stellen möchte, oder beziehungsweise die jeder sich selbst stellen muss. Und ich weiß, dass es etwas provozierende Fragen sind. Aber ich stelle sie mir genauso. Ich stehe da nicht irgendwie anders da als jeder andere hier. Das betrifft diese 2 Dinge, die ich vorhin genannt habe, die uns abhalten können davon, dass Gottes Heiligkeit auf uns abfärbt. Das eine war ja, dass ich gesagt habe, indem wir Gott nie so nahe kommen, dass seine Heiligkeit uns wirklich berührt. Und die Frage an der Stelle wäre, halte ich Gott auf Abstand? Vermeide ich Situationen, in denen mich seine Heiligkeit überwältigen könnte? Ich habe ziemlich überlegt, was ich an dieser Stelle dazu sagen kann. Ein Beispiel für mich ist zum Beispiel, unsere Lobpreisband spielt am Anfang des Gottesdienstes. Und ich könnte vielleicht sagen, heute ist wieder die und die Lobpreisleiterin, hat wieder blöde Lieder ausgewählt, mache ich nicht. Na, das kann ich mich ja genauso gut mit jemandem unterhalten. Die Zeit geht vorbei, vielleicht wird die Predigt ja besser. Kann man machen. Oder man kann sagen, hey, die Leute legen sich ins Zeug und wollen mir die Gelegenheit bieten, Gottes Herz zu sehen. Und ich habe eine Chance, mit anderen Menschen zusammen Gottes Herrlichkeit zu sehen oder Heiligkeit zu sehen. Nutze ich diese Gelegenheit? Oder muss ich gerade mal mit jemandem zu den neuesten Neuigkeiten austauschen, kann er nachher reinkommen? Es gibt immer Gründe. Also ich will es jetzt nicht vorwurfsvoll sagen. Ich sage nur, wir müssen uns selber die Frage stellen, nutze ich die Gelegenheiten oder halte ich Gott regelrecht von mir fern? Das ist eine wichtige Entscheidung. Ich denke so, wenn wir uns als Gemeindeleitung treffen, dann da schlägt unser Herz, wir wollen, dass Gottes Herrlichkeit hier in dieser Gemeinde lebendig ist. Und zwar unter allen, die selber könnten das ja gar nicht alleine. Alle miteinander sind der Leib Gottes und seine Herrlichkeit soll sichtbar werden in unserer Mitte. Also die erste Frage, halte ich Gott auf Abstand? Und vielleicht ist es ein Punkt zu sagen, nee, ich muss wieder mich neu entscheiden, an Gottes Herz ranzukommen, damit das geschieht, dass ich wieder Gottes Farbe annehme, dass Gottes Glanz auf mich abfärbt. Zweite Frage bezieht sich auf den zweiten vorhin genannten Punkt, dass man vielleicht den geistigen oder geistlichen Kick sucht, aber eigentlich sich verweigert, dass eine Veränderung daraus passiert, dass eine Konsequenz ist. Man verweigert sich letztlich, sich zu entscheiden, wenn Gott ruft. Kann auch sein, dass man sagt, no, ich habe eigentlich, Jürgen hat das vorhin gesagt, so eine Art Konsumentenhaltung. Nehmen das alles, was ich an coolem Event hier so für mich mitnehmen kann, aber eigentlich komme ich nie dahin zu sagen, ja, wie reagiere ich denn darauf? Stichwort, ich werde reifer im Glauben. Ich bin meinetwegen der eben genannte 20-Jährige, der nicht mehr auf dem Schoß seiner Eltern sitzt und sich füttern lässt. Der könnte immer mal fragen, hallo, ihr habt mir jetzt mein ganzes Leben lang gedient, habt mich versorgt. Gibt es irgendwas, womit ich auch mal euch dienen könnte? Gott, gibt es irgendwas, womit ich dir dienen könnte? Also auch da sagen, wenn Gott ruft, dann lass dich doch rufen. Viele tun das auch. Ich bin ganz begeistert, wie viele es bereits tun hier in der Gemeinde, dass sie sich rufen lassen, dass sie sagen, ja, Gott hat mir eine Gabe gegeben und ich will die einsetzen. Und ich will eine Verantwortung übernehmen, dass dieser Leib Jesu, zu dem ich ein Körperteilchen sein darf, funktioniert, dass er sich bewegen kann, dass er was bewegen kann. Das ist ganz toll. Und trotzdem gilt es für jeden, immer wieder sich das klarzumachen. Mit welcher Haltung tun wir das? Also diese Hingabe, zu der muss man sich auch entscheiden. Ich ziehe eine Konsequenz daraus, dass ich Gott begegne. Ich antworte ihm. Dazu wollen wir euch einladen. Und als ich gestern zum Beispiel auch gesehen habe, unsere Lobpreisband auf dem Stadtfestgottesdienst, es war einfach gigantisch. Einerseits, was für eine Hingabe die hatten, die haben, glaube ich, viel Zeit investiert, sich darauf vorzubereiten, haben es auch richtig toll gemacht und ich fand es einfach klasse und die Leute, die gepredigt haben und die rundherum mitgeholfen haben, die haben einfach eine mega tolle Sache auf die Beine gestellt und alles zur Ehre Gottes, um Gottes Namen hören zu lassen hier in der Stadt. Das war faszinierend. Wisst ihr, was mich dann jetzt richtig beeindruckt hat? Ich würde euch am liebsten ein Bild davon zeigen, kann ich nicht. Das war Heiderose. Ich hoffe, du kriegst jetzt keinen Schock, Heiderose. Eine über 80-jährige Schwester. Und ich habe gedacht, wenn man die gefragt hätte, die saß da so auf einer Bank und da dieser Sound von dieser Bühne, der hat ihn richtig weggeblasen. Ja? Unglaublicher Druck, Riesenlautsprecher, nochmal ganz anderes Kaliber als wir haben. Open Air. Und ich dachte, oh, Wahnsinn. Das rockte richtig. Wenn man der Heiderose gefragt hätte, so, na und? Hätte sie vielleicht gesagt, ja, war möglicherweise ein bisschen zu laut. So, oder auch andere Dinge. Ich vermute das jetzt mal. Vielleicht auch nicht. Du bist jünger, als ich dachte. Genau, was ich nämlich nicht verschweigen will, ist, ich hab sogar ein Foto von ihr gemacht, Entschuldigung, war von hinten, das verletzt keine Persönlichkeitsrechte. Sie saß auf ihrer Bank, über 80-jährige Frau darf sitzen, hielt die Hand hoch und gab Gott die Ehre. Und ich denke, ja, das wird sie jetzt beschämen, wenn ihr klatscht, weil es zu Gottes Ehre sein sollte, nicht zu ihrer Ehre. Aber mich hat das so berührt, das war der Augenblick, wo ich Tränen in den Augen gekriegt habe, wo ich gedacht habe, da ist jemand, vielleicht ist das, was gerade rundherum passiert, nicht 100% so. So bin ich nicht groß geworden. Das ist vielleicht nicht der Stil, wie sie ihren Glauben kennengelernt hat, wie sie seinerzeit die Lieder gesungen haben. Und trotzdem sagte, ey, da wollen Leute Jesus loben, ich mach mit. Für mich war das der heiligste Moment gestern. Es tut mir leid, aber zu sehen, hier ist eine Person von Gott verändert worden und das Herz schlägt für Gott. Das Herz schlägt dafür, Gott die Ehre zu geben. Und wollen wir das nicht alle machen? Wenn man fragen würde, würden solche Leute, die sich so einsetzen, vielleicht so ähnlich antworten wie der Apostel Petrus? Ich möchte euch diese eine Bibelstelle gerne noch vorlesen. Was ist so der Antrieb? Und dann sagte Petrus, das ist der Stein, in Bezug auf Jesus, das ist der Stein von den Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Dies ist der Stein, der zum Eckstein geworden ist. Und wir haben noch das Bild von Jesaja vor Augen. Er steht vor dem Tempel, er weiß, ey, die sind die Megasteinquader. Und Jesus selber ist der Stein, auf den wir bauen können. Und Jesus selber ist derjenige, der sagt, es gibt keinen anderen. Er ist der einzige Weg. Er ist der Eckstein, der den ganzen Laden zusammenhält. Gott selbst hat den Grund gelegt dafür. Und das ist der Antrieb, für den Leute alles geben. Diesem Gott zu dienen und auf diesem Fundament sich zu bewegen. Und unsere Berufung soll sein, dass man das uns irgendwo ansieht, dass Menschen in diese Gemeinde kommen und dass sie merken, wow, ich habe das Gefühl, hier treffe ich lauter veränderte Menschen. Gar nicht so wie der Durchschnitt der Menschen, denen ich draußen begegne. Ich begegne veränderten Menschen. Und das ist aus dem 2. Korintherbrief eine Stelle, die ich uns so quasi so als nochmal Ermutigung zum Schluss sagen möchte. Wir alle aber, aus dem 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber, die wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln, werden dadurch in das gleiche Bild umgestaltet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie das vom Herrn des Geistes geschieht. Das ist unsere Berufung. Dass man mit uns und unter uns eine Ahnung von Gottes Herrlichkeit kriegen soll. Diese Veränderung wünscht sich Gott für jeden, hier im Raum, aber auch für jeden anderen. Und wir wollen an der Stelle beten. Und bevor wir anfangen damit, möchte ich eben Lars nach vorne bitten, der hatte vorhin einen Eindruck. Und ich fand, der passt, glaube ich, dazu, wenn ich das so auf die Schnelle, komm bitte nach vorne, wenn ich das richtig gesagt habe, vielleicht, genau, erzähl uns das mal.
Ja, ich saß da gerade in den Reihen, als wir Lobpreis gemacht haben und ich sah ein Bild, wie Gott hier saß und weinte und ich habe gefragt, Gott, warum weinst du? Und ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Das, was er mir zuerst gesagt hat, und das ist eigentlich das Entscheidende, er wollte mit mir weinen, Ja, und ich habe ihn gefragt, warum weinst du? Und er sagte, all meine Kinder gehen in die Irre und wir sind harten Herzens. Willst du mit mir weinen? Und das war es auch schon. Willst du mit mir weinen?
Dankeschön. Ja, lass uns beten. Wir wollen Gottes Auftrag erfüllen und möchte für uns alle beten, auch die, die längst mit Jesus unterwegs sind, dass wir diese zwei Fragen uns klar machen. Wo muss ich mich heute entscheiden? Bevor ich das tue, möchte ich einmal fragen, ob jemand hier ist, der überhaupt noch nie sich entschieden hat und gesagt, ja, mit diesem Jesus möchte ich gerne jetzt gehen. Ich habe das aber noch nie für mich klar gemacht. Ich möchte Jesus begegnen. Wenn das jemanden heute hier betrifft, dann könntest du dich gleich kurz melden, dann würden wir dafür beten und dich dafür segnen. Und es ist immer gut, auch hier eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja Herr, ich will Gott, ich will dich jetzt kennenlernen. Gibt es jemanden, für den das gilt, dann würden wir gerne einfach beten. Das ist nichts Schlimmes. Da meldet sich jemand. Dankeschön. Noch jemand. Dann beten wir dafür und anschließend auch für uns alle. Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass du der Gott bist, der auf uns zugekommen ist, der uns die Heiligkeit des Vaters gezeigt hat, der uns die Liebe gezeigt hat, der uns gezeigt hat, dass unser Gott existiert, dass er heilig ist, aber dass er nicht entfernt ist, sondern uns nahe kommen will. Jesus, danke für jeden, der die Gelegenheit nutzen will, dich kennenzulernen, mit dir zu gehen. Jesus, du bist nahbar. Und so danke ich dir für die Person, die sich auch gemeldet hat gerade, dass du sie ansprichst und dass du ihr ein Leben verheißen willst, wo sie ein neues Universum auftut. Das Universum, dieses, deine Heiligkeit, deine Größe, das, was Frieden im Herzen gibt, wenn man weiß, da bin ich geerdet, das ist mein Fundament. Dafür segne sie, Herr. Und ich bitte dich für uns alle, Herr, dass wir uns klar machen, was du von uns willst. Dass wir nicht nur einfach ein schönes Leben haben sollen und sagen, ja, das passt jetzt auch nochmal ganz gut und das macht es so, das rundet es irgendwie ab. Sondern dass wir sagen, nee, diesem Gott will ich mich hingeben. Diese Heiligkeit, die will ich weitertragen. Ich darf seine Farbe annehmen. Er darf auf mich abfärben und darf mich einsetzen als sein Werkzeug. Herr, wir danken dir, dass du uns wie Jesaja die Schuld vergibst, dass du uns erlöst und wir in Gerechtigkeit vor dir stehen dürfen und für dich leben dürfen, Herr. Segne uns dazu. Lass uns noch eine Zeit haben, wo wir einfach nochmal Gott die Ehre geben in den Liedern.